wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Für die einen ist es ein Podcast-Download. Für die anderen der schönste Schnauzer der Welt. MeinSportRadio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de/Movember.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Lanús und Grêmio Porto Alegre bestreiten in diesem Jahr das Finale der Copa Libertadores und wie die beiden Teams in dieses Endspiel der südamerikanischen Champions League eingezogen sind, das analysieren wir jetzt hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Die Südamerika-Experten von SheFootball.com sind dafür heute wieder mit dabei, was Benjamin Kraft und Daniel Bramkamp. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo Malte.
Die Rückspiele der Copa Libertadores begannen in dieser Woche zunächst mal mit dem Showdown in La Fortaleza und einer magischen Nacht für Lanús. Die hatten das Hinspiel bei River Plate mit 0-1 verloren, mussten entsprechend im Rückspiel zu Hause dann auch etwas anbieten, Benjamin, und das ging zunächst erstmal nach hinten los.
Ja, da hast du recht. Lanús stand ziemlich unter Druck und nach dem 1-0 im Hinspiel und sind dementsprechend auch sehr aggressiv und sehr offensiv aufgetreten, standen sehr hoch, waren dann eigentlich auch besser im Spiel, hatten auch die erste Chance nach einer Ecke. Maxi Velázquez hat aber dann knapp vorbeigeköpft. Aber allgemein sollte sich dann eben diese offensive Ausrichtung rächen, wurden dann klassisch ausgekontert nach einer Viertelstunde. Nacho Fernandes wurde da steil geschickt. Lanús-Verteidiger Bragieri ist ein bisschen unbeholfen an ihn reingerumpelt. Das Dumme war, dass das im 16er war. Klarer Elfmeter dann eigentlich für River, den Skoko mit seinem 8. Turniertreffer zum 1-0 verwandelte. Natürlich erstmal ein kleiner Stimmungskiller, aber es sollte noch viel schlimmer kommen für Lanús. 22. Minute, ein scharf getretener Freistoß von Pitti Martinez direkt aufs Tor. Und Andrada, der Lanús-Keeper, konnte den Ball nicht festhalten und Montiel zum 2-0 abgestaubt. Das heißt, nach Hin- und Rückspiel hatte River dann nach 22 Minuten schon mit 3-0 geführt.
Und wären wir jetzt ein Clickbaiting-Portal, würden wir sagen, und was dann passierte, wird eigentlich keiner glauben, denn es war wirklich so, dass Lanús das Spiel noch gedreht hat. Vor allem der erste Anschlusstreffer, der fiel dann auch im psychologisch wirklich richtigen Moment.
Ja, genau, es war in der Nachspielzeit von der ersten Halbzeit, also besser geht's eigentlich. Also extremst wichtig, dieser Anschlusstreffer durch Pepe Sand. Wobei River-Torwart Lux auch gar nicht gut ausgeschaut hat, einfach das kurze Eck offen gelassen. Sand mit einem strammen Rechtsschuss dann erfolgreich. Und kam wieder Hoffnung auf. Ich meine, drei Tore haben dann immer noch gefehlt, aber immerhin die Stimmung war wieder da in La Fortaleza.
Und die Stimmung dann auch der Träger für die weitere Aufholjagd? Denn die drei Tore, die wurden ja tatsächlich noch aufgeholt dann in der zweiten Halbzeit. Oder was hat das Spiel zu kippen gebracht? War River Plate vielleicht auch Sicht seiner Sache zu sich?
Ich denke schon, dass das vor allem eine Kopfsache war bei River. Ich meine, wenn man das Hinspiel 1-0 gewonnen hat, dann im Rückspiel schon 2-0 führt, dann denkt man ja, kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Dazu kam noch, dass das 1-2 fiel direkt vor der Halbzeit, das 2-2 41 Sekunden nach der Halbzeit. Und wieder war es Goalgetter Pepe Sand, der nach so ganz schwachem Abwehrverhalten der Gäste das 2-2 erzielen konnte. River war da anscheinend mit den Gedanken noch in der Kabine und ja, da war spätestens jedem Fan in La Fortaleza klar, da könnte auf jeden Fall noch was gehen. Gallardo auf Gästeseite hat dann überraschenderweise sogar offensiv gewechselt, da Uski für den defensiveren Perez eigentlich gebracht. Das eine gute Idee war, weiß man auch nicht. Denn 60. Minute war es dann Acosta, der das 3-2 erzielt hat. Und wer in Südamerika mal im Stadion war, weiß das dann spätestens war es ein Hexenkessel. Also die Stimmung war unglaublich. Und ja, dann kam der Videoassistent zum ersten Mal zum Einsatz.
Zum allerersten Mal in Südamerika überhaupt oder zum allerersten Mal in der Copa Libertadores?
Zum allerersten Mal in Südamerika überhaupt.
Ja.
Es war im 16er eine strittige Entscheidung. Ist es Elfmeter oder nicht? Schiedsrichter Roldan, Schiedsrichter aus Kolumbien, war sich nicht sicher. Einerseits war, ob es im 16er war und ob es ein Foul war, hat sich dann die Szene selbst am Bildschirm angeschaut. Und ja, hat dann letztendlich auf Elfmeter entschieden, den Silva zum 4-2 verwandelt hat. Und damit war dann Lanús im Finale mit diesem Spielstand. war klar, waren noch 20 Minuten zu spielen. Man dachte schon, River, da kommt noch was. Ein Tor hätte ihnen gereicht. Haben zwar auch ein paar Eckbälle generieren können, wo dann immer mal Tor Wabo im 16er war, aber das lösende 3-4 ist für River nicht mehr gefallen.
Und damit steht Lanús zum ersten Mal im Finale der Copa Libertadores. Die Copa Conmebol haben sie 1996 schon mal gewonnen gehabt und die Copa Sudamericana 2013, aber jetzt eben diesen ja wichtigsten Vereinswettbewerb auf dem südamerikanischen Kontinent ausspielen zu können und da eben im Finale zu stehen. Benjamin, für die Mannschaft und für den Verein natürlich eine ganz, ganz große Geschichte.
Ja, eine Riesengeschichte für Lanús. Wir haben noch gewitzelt in der Vorrunde, als wir über Lanús geredet haben, weil sie ja den Titel als Ziel ausgegeben haben, wo wir gesagt haben, ja, da haben sie sich ein bisschen übernommen, aber ja, jetzt ist der Titel zum Greifen nahe. Zwei Spiele jetzt noch, Hin- und Rückspiel im Finale, ist auf jeden Fall möglich. Und auf der anderen Seite natürlich für River Plate ein ziemlich herber Rückschlag. Man hat echt alles eigentlich auf die Libertadores jetzt ausgerichtet in den letzten Wochen. Und ja, hadert auch ein bisschen mit dem Video-Referee, weil es in der ersten Halbzeit hätte es vielleicht noch einen Elfmeter für River geben können, auch für Lanús eine rote Karte. Und da wurde komischerweise der Video-Referee nicht gefragt oder hat sich nicht eingeschalten. Aber ja, im Endeffekt trotzdem verdient der Sieg für Lanús, einfach eine super Leistung.
Daniel, der Videobeweis in Südamerika, wie wird der dort aufgefasst? In Europa gibt es ja momentan vor allen Dingen in der Bundesliga große Diskussionen darüber, wann soll eingegriffen werden, wie oft darf eingegriffen werden und soll er vielleicht noch mehr eingreifen. Wie wird das in Südamerika momentan gehandelt, wo es ja jetzt doch relativ neu ist?
Ja, die haben auf jeden Fall bisher auch keine sinnvollere Lösung gefunden. Es ist ja jetzt in den Halbfinals zum ersten Mal der Videoassistent eingesetzt worden. Die Spiele zwischen Gremio und Barcelona, da gab es keine Probleme, aber bei River gegen Lanús war es im Hinspiel schon so, dass beide Mannschaften gerne einen Elfmeter für sich gehabt hätten. Und im Rückspiel, wie Ben ja gesagt hat, gab es diesen Elfmeter für Lanús, wo der Videoassistent zum Einsatz gekommen ist. Und es gab zwei Szenen, von wo sich River gewünscht hätte, dass er zum Einsatz kommt, wo er nicht zum Einsatz gekommen ist. Es ist genauso umstritten wie in Europa letztlich. Wobei man sagen muss, der eigentliche Videoassistent, also der in der Kabine sitzt, der hat noch nie eingegriffen. Wie gesagt, Roldan hat gleich gesagt, er schaut sich die Szene nochmal an und ist dann in seine Review-Zone gegangen und hat dann auf den Punkt gezeigt. Das war der Hauptschiedsrichter, nicht der Videoassistent. Also scheint der Videoassistent eine komisch passive Rolle zu haben, noch viel weniger einzugreifen als in Europa. Ja, und dafür hagelt es auch Kritik. Weil wenn man ihn schon hat, sagt man, warum schaut er sich dann nicht jede einzelne Szene an und sagt dem Schiedsrichter gegebenenfalls Bescheid.
Also wird genauso kontrovers diskutiert wie bei uns in Europa. Also, Lanús schlägt die Landsleute von River Plate und steht damit im Finale der Copa Libertadores. Und der Gegner, der ist auch ermittelt worden, Gremio Porto Alegre ist das nämlich. Die haben sich gegen die Mannschaft von Barcelona durchgesetzt. Barcelona, Daniel, die standen nach der 0-3 Hinspiel-Niederlage ja nicht nur von der Herkulesaufgabe, sondern mit einem Bein letztlich im Aus. Aber bei Gremio Porto Alegre haben sie sich entsprechend gut verkauft, mussten ja auch was anbieten.
Ja, genau. Barcelona hat tatsächlich im Viertelfinale schon mit einem Auswärtssieg eine Heimniederlage wettgemacht gegen einen favorisierten Gegner und hat sich dann jetzt halt Hoffnung gemacht, dass sie es bei Gremio auch schaffen. Spielerisch war es keine besonders überzeugende Leistung von Barcelona, wenn man eben im Hinterkopf hat, dass sie eigentlich extrem viel hätten anbieten müssen. Sie haben aber dann trotzdem das 1-0 geschossen. Jonathan Alves, der Torjäger von Barcelona, wirklich ein überragender Stürmer. Er hat sein Torriecher unter Beweis gestellt, gab eine Hereingabe von links von Caicedo. Gremios Abwehr hat den Ball nicht besonders überzeugend geklärt und Alves, ja, wie ein Torjäger, ist irgendwo im Rückraum gestanden, überhaupt, also eigentlich abseits der Szene, aber der Ball wird in diesen Rückraum abgewehrt und Alves hat dann eingeschossen. Und ja, da hat Barcelona dann sich schon große Hoffnung gemacht. Sie hatten ja am Abend davor gesehen, Lanús hat ein verlorenes Spiel noch gedreht. Ja, und
Hätten sie natürlich
Barcelona
auch,
hätten sie
auch gerne gemacht. Jonathan Alves, du hattest es gesagt, der war im Hinspiel nicht dabei. Wenn der dabei gewesen wäre im Hinspiel, sehr viel Konjunktiv dabei, aber wäre diese 0-3 Heimspielniederlage oder Hinspielniederlage zu Hause zu verhindern gewesen, allein durch die Anwesenheit von Alves? Was meinst du?
Ja, ich glaube schon, Alves ist nicht nur ein überragender Stürmer, sondern auch vom Charakter einer, der einer Mannschaft unglaublich viel geben kann. Ist ein extrem aggressiver Spieler. Und er ist besser als Ariel Nahuel-Pan, der dann in der Startelf stand im Hinspiel und auch einige große Chancen vergeben hat. Die 3-0-Hinspielniederlage war aber auch heftiger, als der Spielverlauf war. Das war ein bisschen Pech für Barcelona. Gremio hat aus nicht so viel 3 Tore gemacht und Barcelona hat ein paar echt gute Chancen vergeben. Marcelo Groh hat eine Sensationsparade gegen Nahuel Pan gezeigt. Ja, also Barcelona hat das Halbfinale letztlich im Hinspiel verloren und da war auch Pech dabei.
Im Rückspiel musste Gremio auf Lucas Barrios verzichten. Den kennen wir ja alle noch aus Dortmunder Zeiten, auch derzeit bei Gremio, der etatmäßige Goalgetter. Er wurde von Cicero vertreten. Ist das ein annehmbarer Ersatz für Barrios oder diese 0-1 Niederlage dann im Rückspiel, die ja letztlich dann für das Weiterkommen nicht von großer Bedeutung war, aber war die auch dem Fehlen von Barrios zu schreiben? Fehlt er einfach, wenn er nicht da ist, so sehr, dass man keinen wirklich gleichwertigen Ersatz hat?
Ja, also man hat deutlich Gremio angemerkt, dass da normalerweise ein Barrios spielt, wo jetzt ein Cicero gespielt hat. Cicero hat einen ziemlich schlechten Tag erwischt gehabt, hat 2 Riesenchancen vergeben auf den Ausgleich, wo ich davon ausgehe, dass Barrios mindestens 1 gemacht hätte. Und Barrios sorgt schon mit seiner körperlichen Präsenz auch für viel Entlastung. Barrios und Luan ist eins der besten Sturmduos, die es sicher in Südamerika gibt. Und Barrios bindet halt viele Gegenspieler, so dass Luan ein bisschen mehr Raum hat, sich zu bewegen. Und das hat Cicero nicht so gut gemacht wie Barrios.
In der zweiten Hälfte gab es dann noch eine Chance von Esteria für die Menschen, oder die Spieler aus der von Barcelona. Es wurde nur der Pfosten getroffen und dann flog Alves noch vom Platz.
Ja, genau. Also es war das 0-2 oder der Pfostenschuss war nochmal ein bisschen Knackpunkt. Da hätte Barcelona, mit dem 0-2 wären sie ja ziemlich dicht dran gewesen, das 0-3 wenigstens noch aufzuholen, aber Esteria hat dann mit einem schönen Linksschuss nur den Pfosten getroffen und das war eigentlich das einzige Mal, wo Barcelona der Aufholjagd dann richtig nahe gekommen ist. Danach hat Gremio das Spiel ganz vernünftig kontrolliert, hatte mehrere gute Chancen, unter anderem durch Cicero auf den Ausgleich. Aber ja, Gremio hat diese Chance nicht genutzt. Barcelona hat es aber auch nicht geschafft, wirklich Druck aufzubauen. Und dann sind bei Jonathan Alves so ein bisschen die Sicherungen durchgebrannt. Er hätte gerne noch mehr Nachspielzeit gehabt und dann hat der Schiedsrichter halt abgepfiffen. Und dann hat er für eine Schiedsrichterbeleidigung quasi mit dem Abpfiff die rote Karte gesehen. Ich hatte gesagt, Alves ist vom Charakter ein wichtiger Spieler für eine Mannschaft, aber er ist auch ein extremer Hitzkopf. Er war ja im Viertelfinale schon vom Platz geflogen gegen Palmeiras. Er ist in seinen letzten beiden Copa Libertadores-Spielen hat er 2 Tore geschossen und ist 2-mal vom Platz geflogen.
Muss er für die nächste Saison sein Mütchen mal ein bisschen kühlen, ein bisschen kühleren Kopf auf jeden Fall bewahren. Für Gremio jetzt nach 10 Jahren das erste Mal wieder ein Finale der Copa America, aber um es nochmal abschließend zu sagen, für Barcelona natürlich insgesamt eine starke Saison. Hätte man jetzt nicht unbedingt mit gerechnet, dass sie ins Halbfinale kommen und durchaus Chancen gehabt hätten, ins Finale einzuziehen.
Ja, Barcelona ist auf jeden Fall eine der positiven Überraschungen. Zusammen mit Jorge Wilstermann sicher, aber die haben sich durch das 0-8 bei River quasi diese positive Überraschung ziemlich
kaputt gemacht,
könnte man sagen, genau. Ja, und Barcelona war eben die andere richtige positive Überraschung. Sie haben deutlich favorisierte Gegner aus dem Weg geräumt und dann war halt Gremio ein Brasilianer zu viel, ein starker Gegner zu viel. aber sie werden sicher trotzdem mit der Copa-Saison sehr zufrieden sein.
Nun kommt zum Duell zwischen Lanús und Grêmio Porto Alegre dann also im Finale. Benjamin, Argentinien und Brasilien, im Grunde auch ein Duell der Erzrivalen. Wen siehst du denn in diesem Finale jetzt vorne?
Eine ganz schwierige Frage. Ich muss sagen, von den Einzelspielern hat Grêmio sicherlich die bessere Mannschaft. Aber Lanús ist halt einfach ein richtiges Team jetzt und sind richtig motiviert, sind heiß drauf. Ich denke, es wird eine ganz enge Kiste. Ich hoffe, ich liege jetzt nicht schon wieder falsch wie in den letzten Wochen und Monaten, aber ich tippe jetzt mal auf Lanús.
Daniel, hältst du da mit oder hältst du dagegen?
Ich glaube, dass ich dagegen halte. Ganz im Reinen bin ich mit mir da noch nicht, aber Lanús hat zweimal gegen San Lorenzo und gegen River Plate ein schwaches Auswärtsspiel gemacht und dann das Heimspiel noch gedreht, aber dabei auch Glück gebraucht. Und zumindest wenn das Hinspiel in Porto Alegre jetzt wieder so schwach wird, dann glaube ich nicht, dass die nochmal die Kraft haben, das umzudrehen. Also wenn Grêmio das Hinspiel gewinnt, dann glaube ich, dass Grêmio auch die Copa Libertadores gewinnen wird. Das ist so, wie Benny sagt, Grêmio hat individuell ein bisschen die bessere Mannschaft als Lanús und ich glaube, dass das dann auch reichen wird.
Also ein Duell, was im Hin- und Rückspiel dann auch im Finale entschieden wird, so ähnlich wie früher mal im UEFA Cup, bevor man das dann reformiert hatte bei uns. Benjamin, diese Austragung nach Hin- und Rückspiel, findest du das eine fairere Variante, als jetzt ein einziges Entscheidungsspiel für ein Finale anzusetzen?
Ob jetzt fairer ist, vielleicht sogar unfairer, weil es, denke ich, schon ein großer Vorteil ist, wenn man das Rückspiel daheim hat. Wurde auch viel diskutiert jetzt in diesem im letzten Jahr, gab da Vorschläge vom Präsidenten der CONMEBOL, nicht doch nur ein einziges Finalspiel zu machen. Aber es ist natürlich in Südamerika, das so ein großer Kontinent ist, das ist alles organisatorisch nicht so einfach. Auch die Fans, die teilweise nicht viel Geld haben, müssten dann vielleicht 8 Stunden oder 10 irgendwo hinreisen. Das ist natürlich nicht so einfach umsetzbar wie in Europa. Aber prinzipiell wäre ich eher der Fan von einem einzigen Finale auf neutralem Boden.
Daniel, wie siehst du es?
Ich finde es schön, das in 2 Spielen auszutragen. Besonders, weil es ist was anderes, finde ich, ein Heimspiel. Also ein extrem wichtiges Spiel daheim spielen zu können als irgendwo. Dann würden sie vermutlich in Santiago de Chile oder so spielen, weil das oder in Montevideo. Ich glaube schon, dass das was ganz was anderes ist und was ganz Besonderes im heimischen Stadion Finale spielen zu können. Und ja, es stimmt, der Vorteil liegt ein bisschen bei der Mannschaft, die dann das Rückspiel daheim hat. Dementsprechend ist es vielleicht nicht 100%ig gerecht, aber ja, also ich finde die Erfahrung sehr, sehr gut, so ein Heimspiel dann daheim zu spielen in La Fortaleza zum Beispiel, bei Lanús. Die haben in ihrer Geschichte nicht so viele große Spiele gehabt. Du hast es ja gesagt, sie haben einmal die Copa CONMEBOL und einmal die Copa Sudamericana gewonnen. Und ja, die Fans von Lanús wären, glaube ich, nicht in der Lage, in Massen zum Beispiel nach Santiago de Chile oder so zu fliegen. Und so können sie es halt daheim in La Fortaleza anschauen und
und schöne Sache. Möglicherweise auch der Pokalübergabe beiwohnt in das Rückspiel. Das wird in Lanús dann angepfiffen. Das Hinspiel 22.11. und das Rückspiel dann am 29.11. So sieht's dann aus. So geht das Finale der Copa Libertadores dann vonstatten. Wir werden natürlich noch drüber berichten, dann sowohl vorher als auch hinterher euch die letzten Informationen zu diesen Spielen geben hier auf meinsportradio.de zusammen mit den Kollegen von chefootball.com. Schaut auch da vorbei, lest nochmal die Spielberichte zu den beiden doch sehr dramatischen Halbfinals der Copa Libertadores 2017 nach. Und ich sage vielen Dank an Daniel Braumkamp und an Benjamin Kraft.
Wir danken dir.
Immer gerne.
Der November ist haarig. Der November trägt Schnurrbart. Der November auf meinsportradio.de wird zum Movember. November. Jedes Jahr lassen sich Männer im November einen Schnurrbart wachsen und sammeln Spenden gegen Krebs. In diesem Jahr sind wir erstmals mit dabei und spenden für jeden Podcast-Download im November einen Cent an die Movember Foundation. Mach mit! Lass dir einen Schnurrbart stehen und höre so viele Podcasts, wie du kannst. Der Movember auf meinsportradio.de. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de/Movember.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.